Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Krieg in Nordsyrien, der antisemitische Amoklauf von Halle und heute wohl ein Raketenangriff auf einen iranischen Öltanker und ein mutmaßlicher Terrorangriff in Manchester. Es ist eine Woche vieler schlechter Nachrichten, Gewalt und Terror an vielen Stellen dieser Welt. Doch es gibt Regionen, in denen sich die Dinge schrittweise zum Besseren entwickeln. Nur allzu selten ist das Stoff für aktuelle Berichterstattung. Doch heute lohnt es sich, nach Äthiopien zu blicken. Ein Land, das nach Jahrzehnten des Krieges und des Elends auf dem Weg ist in eine bessere Zukunft. Eine erstaunliche Entwicklung in kurzer Zeit, die eng verbunden ist mit dem Namen Abiy Ahmed. Der Ministerpräsident wurde heute für seine erfolgreiche Politik der Versöhnung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Unsere Afrika-Korrespondentin Antje Diekans über Abiy Ahmed und die Reaktionen am Horn von Afrika.
Ein Anruf, den nur wenige bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie erhalten in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Abiy Ahmed zeigte sich überwältigt.
I want to congratulate you for receiving this year's Nobel Peace Prize.
Thank you very much.
Vielen Dank, ich fühle mich so geehrt, sagte der äthiopische Ministerpräsident. In den Straßen der Hauptstadt Addis Abeba wird Abiy Ahmed gefeiert. Viele hatten ihn als Kandidaten auf dem Zettel. Ich bin jetzt so stolz, ein Äthiopier zu sein. Unser Ministerpräsident hat den Preis für seinen Friedensschluss mit Eritrea gewonnen. Aber er hat auch im Land so viele Reformen durchgesetzt. Äthiopien war nur bekannt für Dürre und Krieg. Jetzt richten sich alle Augen auf uns, weil wir den Nobelpreis gewonnen haben. Abiy Ahmed selbst bezeichnete den Preis als eine Auszeichnung für Afrika. Er hoffe, dass andere Staats- und Regierungschefs vom Kontinent ihn als Ansporn begreifen, gemeinsam am friedensstiftenden Prozess weiterzuarbeiten. Damit wird er sich auch an Eritreas Präsident Isaias Afewerki gerichtet haben. Beide hatten den Friedensvertrag gemeinsam im Juli vergangenen Jahres unterzeichnet. Eritrea scheint seitdem aber wieder zurückzurudern. Die Grenzen Richtung Äthiopien wurden geschlossen, weil nach Angaben der eritreischen Regierung zu viele Menschen in das Nachbarland umsiedelten. In den kommenden Monaten muss sich zeigen, ob der Kurs Richtung Versöhnung fortgesetzt wird, sagt Professor Dereye Fijiza vom Friedensinstitut in Addis Abeba. Die Situation zwischen den beiden Ländern war völlig festgefahren. Man brauchte Mut, um das zu ändern. Der Ministerpräsident hat es geschafft und dafür gebührt ihm Anerkennung. Andererseits könnte man auch sagen, dass alles zu schnell ging und wir ein Jahr später jetzt nicht wirklich sehen, dass der Friedensprozess vorankommt.
Wir haben auch also full-scale institutionalisierte of that peace process.
Die größte Herausforderung für Abiy Ahmed in den kommenden Monaten ist, die Flüchtlingskrise im Land in den Griff zu bekommen. Ende vergangenen Jahres zählten die Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Vertriebene. Konflikte zwischen Volksgruppen brechen stärker auf, seit der Ministerpräsident die starke Kontrolle durch Polizei und Militär zurückgefahren hat. Das Nobelpreiskomitee sieht den Preis darum auch als Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
The price is given.
Wir vergeben den Preis auch als Ehrung für alle Friedensanstrengungen, die sie in ihrer Region unternehmen. Abiy Ahmed wird den Preis Anfang Dezember in Oslo entgegennehmen. Bis dahin kann sich in seinem Land schon wieder viel getan haben.
Antje Diekans über den neuen Friedensnobelpreisträger, den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed. Und auch aus Brüssel kommen heute mit aller Vorsicht positive Nachrichten, die zumindest einen Funken Hoffnung geben, es könne doch noch in letzter Minute ein gutes Ende geben im zähen Brexit-Streit. Lange hat es in den letzten Tagen ja so ausgesehen, als ob beide Seiten unversöhnlich die Konfrontation suchen. Doch nun scheint sich etwas zu bewegen in Richtung einer Einigung. Zumindest gibt es vor dem entscheidenden EU-Gipfel nächste Woche jetzt wieder Verhandlungen zwischen Brüssel und London. Bettina Klein, Sie beobachten für uns diese Entwicklung. An welchen Stellen gibt es denn Bewegung? Was hat sich in den letzten Stunden verändert?
Also wenn man die Zeichen richtig deutet, dann gibt es offenkundig Bewegung auf Seiten der Briten in den vergangenen 36 Stunden. Und das hat damit begonnen mit dem Gespräch von Leo Varadkar, dem irischen Premierminister, und dem britischen Regierungschef Boris Johnson. Danach hörte man, war die Stimmung bei den Iren so optimistisch wie schon sehr lange nicht mehr. Michel Barnier hat dann heute Morgen gefrühstückt hier mit seinem britischen Counterpart Steve Barclay. und hat danach dann die 27 Vertreter der 27 EU-Staaten hier gebrieft, informiert über den Stand der Dinge und hat dann tatsächlich grünes Licht gegeben für weitere intensive Gespräche. Also so zuversichtlich war man jetzt. Die Alternative wäre gewesen, dass Barnier heute gesagt hätte, es hat keinen Sinn mehr, Ende der Fahnenstange, wir bekommen hier vom Gipfel nichts mehr hin und diese Vorschläge sind einfach nicht plausibel. Wo haben die Briten sich offensichtlich bewegt? Zwei entscheidende Punkte gibt es da wohl. Erstens, es soll keine Zollgrenze auf der irischen Insel geben. Darum ist ja lange gestritten und gerungen worden. Wie auch immer man das jetzt löst, Details sind da noch nicht bekannt. Da hält Barnier auch die Karten sehr eng an der Brust, weil er sagt, man kann es einfach jetzt nicht in der Öffentlichkeit schon zerreden. Es ist die Rede von einer Zollpartnerschaft zwischen Nordirland und Irland, sodass möglicherweise eben auch die Zollkontrollen in der irischen See verlaufen würden, was das Vereinigte Königreich ja eigentlich die ganze Zeit abgelehnt hatte. Und die zweite Geschichte ist, bekommt die DUP, bekommt die nordirische Versammlung ein Vetorecht bei allem, was Nordirland betrifft und kann quasi eigenmächtig entscheiden, dass Nordirland eben auch aus den Binnenmarktregeln rausfliegt. Das ist, so wie wir das verstehen, auch möglicherweise vom Tisch. Wie gesagt, die Details sind noch nicht klar. Es gibt auch noch keine wirklich neuen Rechtstexte. Darüber wird jetzt in den nächsten Tagen intensiv nochmal gesprochen.
Optimismus, Frau Klein, Sie haben es geschildert, auf irischer Seite. Wie groß sind denn auf europäischer Ebene die Hoffnungen, die Zuversicht, dass man nun tatsächlich diesen Deal noch zustande bekommt?
Also ich denke, man vertraut da dem EU-Chefunterhändler Michel Barnier, der eigentlich sich in den ganzen vergangenen Jahren als sehr unbestechlich erwiesen hat und wirklich mit Argusaugen geguckt hat, ob da Vorschläge wirklich praktikabel sind und ob es irgendwie eine Art Licht am Ende des Tunnels gibt. Dem vertraut man und die wohlmeinenden Optimisten sagen jetzt im Augenblick, also wir geben dem mal eine Chance, es sieht nicht allzu schlecht aus, wir glauben eigentlich, dass das auch ernst gemeint ist. Natürlich sind die Zweifel nicht ganz verstummt in der Europäischen Union, die auch davor warnen, das Ganze könnte auch nur eine Show-Einlage, eine erneute von Boris Johnson sein und am Ende das Ziel sein, die Europäische Union da als den Schuldigen für ein Scheitern dastehen zu lassen. Es gibt, auch wenn das nicht der Fall sein sollte, eine Reihe von Fragezeichen, eben würde eine solche Einigung dann die Zustimmung im britischen Parlament im Unterhaus bekommen und ist wirklich eine Zustimmung eben der nordirischen Seite dazu haben. Also das ist alles noch nicht ganz klar, aber ich glaube, im Augenblick verlässt man sich darauf, dass es zumindest eine Chance gibt.
Vor diesem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, Frau Klein, es gab ja in der Tat in den letzten Wochen, vor allem von britischer Seite, ja viele Wendungen im Brexit-Streit. Hat man in Brüssel denn überhaupt noch Vertrauen in Boris Johnson?
Tja, das ist schwer zu sagen und vor allen Dingen ist hier auch nicht allen vollkommen klar, was jetzt das Motiv für diese Wende war. Möglicherweise, weil Boris Johnson eben doch davon ausgeht, dass ihm ein No-Deal-Ergebnis eben doch mehr schaden würde, als jetzt nochmal zu versuchen, ein Abkommen zustande zu bringen. So sieht es im Augenblick aus, aber man ist natürlich nach den Erfahrungen der vergangenen Monate hier auch nicht übereuphorisch und überoptimistisch und auch noch auf Überraschungen, denke ich mal, gefasst. Aber man nimmt auch zur Kenntnis, wenn das jetzt sozusagen ein U-Turn war und eine Bewegung, eine Wende in wichtigen Punkten auf der britischen Seite, dann führt das natürlich auch zur Freude hier auf Seiten der Europäischen Union.
Vielen Dank für diese Informationen, Bettina Klein in Brüssel. Für Berichterstatter aus Krisen- und Kriegsgebieten ist es meist kaum möglich, unabhängige Informationen aus erster Hand zu bekommen. Was an Nachrichten von der einen oder der anderen Seite gestreut wird, ist meist gefärbt von der jeweiligen Interessenlage. Die Quellen sind dürftig und können nur schwer überprüft werden. So aktuell auch in Syrien. Die heutigen Erfolgsmeldungen der türkischen Armee über rasche Geländegewinne müssen deshalb immer mit einem Fragezeichen versehen werden. Sicher ist, die Zivilbevölkerung in Nordsyrien ist das erste Opfer der türkischen Offensive. Mehr als 70.000 Menschen sind nach UN-Angaben auf der Flucht. Unser Korrespondent Christian Buttgereit mit seinen Eindrücken aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet.
Yusuf, Enes und Mahmoud stehen auf einem staubigen, schattenlosen Platz bei Akçakale an der türkisch-syrischen Grenze. Rund 800 Meter von den Kindern entfernt lugen hinter einem aufgeschütteten Erdwall die Rohre von Panzerhaubitzen hervor. Immer wieder knallt es heute Nachmittag, Schuss Richtung Syrien. Angst hätten sie nicht, sagen die 11- bis 12-Jährigen.
Wir sind das hier gewohnt. Es geht hier jeden Tag so zu. Jeden Tag. Es macht uns nichts aus.
Meint Yusuf. Seinem jüngeren Bruder Enes scheint es auch egal zu sein, was die Eltern dazu sagen.
Vermutlich wissen sie, dass ich hier bin. Sie sagen, ich soll nicht, aber ich höre einfach nicht drauf. Gott bestimmt, was geschieht.
Es ist wohl mehr Neugier, zumal sich hier inzwischen auch die internationale Presse versammelt hat. Zuerst standen die Übertragungswagen und Kameras auf einer Anhöhe am Rande der Altstadt von Akçakale. Nachdem mehrere Granaten ins Stadtzentrum eingeschlagen waren, fanden die Behörden das zu gefährlich und verbannten die Journalisten einige Kilometer hinter die Grenzlinie. Möglicherweise eine lebensrettende Entscheidung. Nicht in Akçakale, aber in Nusaybin wurden zwei türkische Journalisten durch Scharfschützen verletzt. Später ist die Rede von einem Terroranschlag in Suruç mit zwei Toten. Auf der anderen Seite des Grenzzauns setzt die türkische Armee nach eigenen Angaben 50 kurdische Kämpfer außer Gefecht. Die Stadt Akçakale gleicht inzwischen einer Geisterstadt, obwohl sie auf türkischem Boden und damit gar nicht in der Gefechtszone liegt. Die meisten Bewohner sind geflohen, fast alle Läden geschlossen. Auch die Schulen sind für ein paar Tage zu, was dem 11-jährigen Mahmut aber nicht genug ist.
Ich würde mir wünschen, dass eine Bombe auf unser Dorf fällt. Dann gibt's wieder schulfrei.
Der ein Jahr ältere und offenkundig etwas weisere Yusuf korrigiert.
Ich will, dass die Bombe auf unsere Schule fällt.
Die Kinder auf der anderen Seite des Grenzzauns dürften von so etwas Normalem wie Schule träumen. Mehrere tausend von ihnen sind inzwischen gemeinsam mit ihren Familien auf der Flucht. Unter anderem vor den Schüssen der türkischen Haubitzen.
Christian Buttgereit zur türkischen Militäroffensive in Nordsyrien. Auch am Persischen Golf ist die Nachrichtenlage aus der Ferne nur schwer zu bewerten. Heute meldet die iranische Seite eine Explosion auf einem Öltanker vor der Küste Saudi-Arabiens. Die Details sind noch undurchsichtig. Aus Kairo, Carsten Kühntop.
Das iranische Außenministerium erklärte, der Tanker sei zweimal getroffen worden. Die Hintermänner der Angriffe seien für die Konsequenzen dieses, so wörtlich, gefährlichen Abenteuers verantwortlich. Laut der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft erschütterte die erste Explosion den Tanker Sabiti um 5 Uhr früh Ortszeit, die zweite 20 Minuten später. Zu diesem Zeitpunkt sei das Schiff rund 100 Kilometer von der saudischen Hafenstadt Jeddah entfernt gewesen. Besatzungsmitglieder seien nicht zu Schaden gekommen, die Crew habe den Tanker unter Kontrolle. Ein Ölleck sei gestoppt worden, es brenne an Bord nicht, so die Ölgesellschaft. Die 5. Flotte der US-Marine, die in der Region im Einsatz ist, erklärte lediglich, man kenne die Berichte über den Vorfall. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Informationen über das Geschehen. Laut dem auf Schiffsverkehr spezialisierten Internetportal Marine Traffic hat der iranische Tanker am späten Morgen sein Tracking-Gerät wieder eingeschaltet. Zum ersten Mal seit Mitte August. Das Schiff befindet sich nun etwa 130 Kilometer südwestlich von Jeddah. Die Firma Refinitiv berichtet, der Tanker sei auf dem Weg in den Persischen Golf. Als Ziel habe er die iranische Insel Larak eingestellt. Auch wenn die genauen Umstände des Vorfalls vor der saudischen Küste unklar sind, könnte das Ereignis die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran weiter belasten. Zuletzt hatte es Anzeichen dafür gegeben, dass Saudis und Iraner zu versuchen scheinen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Sender Al Jazeera berichtet, dass der pakistanische Regierungschef Imran Khan morgen in Teheran erwartet wird, um zu vermitteln. Das Rote Meer ist eine wichtige Schifffahrtsroute. Wie die Straße von Hormuz ist auch sie ein strategisches Nadelöhr für den Seehandel und den Öltransport. Die internationalen Märkte reagierten auf die Berichte über den Tankervorfall sofort. Die Ölpreise stiegen um mehr als 2%, der größte Sprung seit Mitte September. Damals waren Öleinrichtungen in Saudi-Arabien von mehreren Raketen und Cruise Missiles getroffen und schwer beschädigt worden. Auf einen Schlag brach die saudische Tagesproduktion um mehr als die Hälfte ein.
Carsten Kühntop und gerade eben die Meldung aus Washington. Die USA entsenden 3000 zusätzliche Soldaten nach Saudi-Arabien. In Manchester tötete 2017 ein islamistischer Selbstmordattentäter bei einem Konzert 22 Menschen. Heute gab es in der Nähe des damaligen Tatortes erneut einen Angriff. Die genauen Umstände sind noch unklar. Marion Theis.
Der Mann steht unter Schock. Er zittert am ganzen Leib, als er im britischen Fernsehen erzählt, was er gerade erlebt hat.
I was in the shop. Ich war im Laden und habe gerade überlegt, ob ich Schuhe kaufe. Wenn ich dafür nicht so lange gebraucht hätte, wäre ich ihm genau über den Weg gelaufen. Ich hörte dann Schreie von draußen und dann kam eine Frau rein und sagte, der Typ habe sie niederstechen wollen.
Ein Messerangriff in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Manchester heute Vormittag. Ein Polizeisprecher berichtet, was genau passiert ist.
He began lunging and attacking people.
Er stürzte sich auf die Leute und griff sie mit einem Messer an. Zwei unbewaffnete Polizisten versuchten, ihn zu stellen. Er hat sie mit seinem Messer verjagt und sie haben Unterstützung geholt.
Inzwischen wird gegen den mutmaßlichen Angreifer wegen Terrorismusverdacht ermittelt. Man weiß bisher nur, dass er zwischen 40 und 50 Jahre alt ist. Sein Motiv ist noch ganz unklar. Nick Oldworth, früherer Terrorismusexperte der britischen Polizei, erklärt, wie die Ermittler jetzt vorgehen.
Sie machen Abfragen bei den Geheimdiensten, ob da etwas über diese Person bekannt ist. Sie werden sich die Kontakte und die Kommunikation ansehen und natürlich sprechen sie mit den Verdächtigen selbst, um von ihnen zu erfahren, was sie zu dieser Tat geführt hat.
Der Mann wird derzeit befragt. Offenbar hat er die Tat alleine begangen. Vier Menschen hat er verletzt. Zwei Frauen und ein Mann mussten mit Stichwunden ins Krankenhaus. Eine weitere Frau wurde ambulant behandelt. Terrorismusexperte Oldworth erinnerte daran, dass die Terrorgefahr generell in Großbritannien hoch sei.
Ich glaube, das ist etwas, woran wir immer sofort denken. Wir leben hier seit einiger Zeit in hoher Alarmbereitschaft, die bedeutet, dass ein Anschlag sehr wahrscheinlich ist. Das ist eine sehr bewusste Bewertung. Es ist nicht so, dass wir einfach nur vergessen haben, das wieder runterzusetzen.
Premierminister Johnson zeigte sich schockiert von dem Vorfall. Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Betroffenen, schrieb er auf Twitter.
Aus London Marion Theiss. Zwei Tage nach dem Amoklauf von Halle bleiben viele Fragen. Doch in einem Punkt sind sich Vertreter von Politik und Gesellschaft einig. Der Terror von rechts muss stärker als bislang in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Nur gemeinsam kann diese Gefahr bekämpft werden. Eine Aufgabe für jeden einzelnen Bürger. Jeden Tag. Mittlerweile haben die Ermittler neue Details über den Ablauf des Anschlages bekannt gegeben. Der mutmaßliche Attentäter von Halle hat ein Geständnis abgelegt. Aus Berlin, Gudula Geuter.
Der 27-Jährige habe sehr umfangreich ausgesagt, berichtete ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. In einer mehrstündigen Vernehmung habe er ein umfassendes Geständnis abgelegt und dabei auch ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv für seinen Anschlag angegeben. Wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordes und mehrfachen Mordversuchs hatte der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof gestern Abend Haftbefehl erlassen. Die Untersuchungshaft tritt Stefan B. in Halle an. Der Spiegel berichtet, Ermittler hätten bei einer Durchsuchung in Helbra in Sachsen-Anhalt einen 3D-Drucker entdeckt, den B. möglicherweise genutzt haben könnte, um Schusswaffen herzustellen. Am Vormittag hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer mit den Chefs von Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Bundesamt für Verfassungsschutz getroffen. Gemeinsam mit Vertretern der Koalition sollten die Gespräche zum Vorgehen gegen Rechtsextremismus beschleunigt werden. Neben erheblich mehr Personal versteht der Bundesinnenminister darunter auch mehr Befugnisse, unter anderem für den Verfassungsschutz, auch zur Kommunikationsüberwachung. Seehofers Sprecher Steve Alter betonte,
wenn es um die Frage geht, sollen die Sicherheitsbehörden verschlüsselte Kommunikation einsehen dürfen, soll es die Möglichkeit geben, Online-Durchsuchungen durchzuführen, dann kommt man zu dem Ergebnis, eine Regierung kann auch nicht alles alleine. Es bedarf auch einer gesellschaftlichen Bereitschaft, den Sicherheitsbehörden die Befugnisse einzuräumen, die sie brauchen, um diesen Schutz zu gewährleisten.
Solche neuen Befugnisse sind nicht nur in der Koalition umstritten. Am Morgen warf die Innenpolitikerin der Linkspartei Martina Renner den Befürwortern im Deutschlandfunk vor, den Anschlag zu instrumentalisieren.
Es geht darum, natürlich irgendwie eine grundsätzliche Überwachung dieser Kommunikationswege im digitalen Raum aller Bürger und Bürgerinnen zu erreichen. Das sind quasi sicherheitspolitische Trittbrettfahrer.
Sie warf den Sicherheitsbehörden vor, Gefahren des Rechtsextremismus in den vergangenen Jahren nicht ernst genug genommen zu haben. Anders der Ministeriumssprecher, Seehofer habe schon seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf die sehr hohe Gefährdungslage hingewiesen. Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wünschte sich im Tagesspiegel Gesetzesverschärfungen, darunter auch längere DNA-Speicherfristen, damit Spuren für die Aufklärung schwerer Straftaten nicht verloren gingen. Schon früher hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein Rechtsänderungen gefordert. Ihm geht es, wie er im ZDF sagte, unter anderem um die Regeln für die Strafzumessung im Strafgesetzbuch.
bekommen Richter die Möglichkeiten, Strafen besonders schwer zu ahnden, wenn sie aus politischer Hassmotivation begangen werden. Und dort fehlt das Wort antisemitisch. Da ist nur allgemein von Menschenverachtung die Rede. Das muss aufgenommen werden.
Aufklärung und sicherheitspolitische Konsequenzen aus der Tat forderte als Präsident des Bundesrates auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Vor einer Schweigeminute der Länderkammer betonte er außerdem:
Die Aufgabe von uns allen, der gesamten Gesellschaft, ist es, die Verbreitung von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu verhindern. Denn es fängt im Kleinen an, mit der Verschiebung von roten Linien in den Worten und geht bis zum Überschreiten der Grenze zum terroristischen Handeln.
In den vergangenen Tagen, vor allem aber nach der Tat von Halle, waren angedachte Kürzungen bei Programmen für Demokratie und gegen Extremismus kritisiert worden. Im Rahmen der Verhandlungen waren Familienministerin Franziska Giffey und Finanzminister Olaf Scholz übereingekommen, das Programm Demokratie leben doch wie bisher mit gut 115 Millionen Euro zu fördern. Nach wie vor, so betonte Giffeys Sprecher Andreas Audretsch, könnten aber nur befristete Modellprojekte gefördert werden.
Gudula Geuter. Aktuell leisten wir uns den größten Bundestag der bundesdeutschen Geschichte. Das ist teuer für den Steuerzahler und sorgt deshalb für reichlich Unmut. Doch bislang scheiterten alle Versuche, durch eine Wahlrechtsreform den Bundestag künftig wieder in Normalform zu bringen. Heute nun eine neue gemeinsame Initiative von Teilen der Opposition. Aus Berlin dazu Nadine Lindner.
Über 700 Abgeordnete gibt es derzeit im Bundestag. Es ist schon länger ein Ärgernis. Nun kommt etwas Bewegung in die Sache. Das deutsche Parlament soll kleiner werden. Dazu gibt es seit heute einen neuen Gesetzentwurf der Oppositionsfraktionen Grüne, FDP und Linke. Er enthält drei Kernpunkte. Den wichtigsten erklärt der FDP-Abgeordnete Stefan Ruppert.
Ja, der deutsche Bundestag ist zu groß. Wir machen ihn kleiner, indem wir die Zahl der Wahlkreise reduzieren. Denn die Zahl der Wahlkreise ist verantwortlich für die Entstehung von Überhangmandaten. Also wir reduzieren die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 250.
Hinzu kommen zwei weitere Punkte. Die neue Richtgröße des Bundestags sollen 630 Abgeordnete sein. Das ist zwar etwas mehr als die Richtgröße von jetzt 598, aber mit den neuen Regeln soll die Richtgröße auch wirklich eingehalten werden. Außerdem sollen drittens die Überhangmandate, die über die Länder zustande kommen, das sogenannte Mindestsitzzahlverfahren, abgeschafft werden. So könne dann das personalisierte Verhältniswahlrecht aus Erststimme, die die Direktmandate bestimmt, und Zweitstimme, die die maßgebliche Sitzverteilung im Parlament regelt, erhalten bleiben. Die Wähler kennen und akzeptieren das. Alle Parteien, so das Ziel, würden durch die Reform gleich viel verlieren, es gäbe keine Ungerechtigkeiten. In diesem Herbst ist die Legislaturperiode zur Hälfte vorbei. Wenn die nächste Bundestagswahl, die planmäßig 2021 stattfinden soll, schon nach den neuen Regeln funktionieren soll, drängt die Zeit. Wenn nichts passiert, könnte der nächste Bundestag noch größer werden. Der liberale Ruppert warnt vor über 800 möglichen Abgeordneten. Britta Hasselmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, erklärt, dass Stimmensplitting und verändertes Wahlverhalten eine Ursache für die Größe ist.
Es gibt nicht mehr zwei gleich große Volksparteien, sondern die Struktur hat sich völlig verändert und auch die Wahlergebnisse. Und dadurch sind halt in den letzten Jahren unheimlich viele Überhänge produziert worden, die ausgeglichen werden müssen, weil sonst würde sich das Wahlergebnis nicht widerspiegeln.
Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate bekommt, als ihr nach Zweitstimmenergebnis zustehen. Hinzu kommen Ausgleichsmandate für die anderen Parteien, um das Zweitstimmenergebnis zu wahren. Beides vergrößert das Parlament.
Ein Bericht von Nadine Lindner. Fliegen ist bekanntlich nicht gut für unser Klima. Doch wenn der Flug von Düsseldorf nach Berlin deutlich preiswerter ist als das umweltfreundliche Fahren mit der Bahn, verdrängt man leicht das ökologische Gewissen und bucht beim Billigflieger. Hier will die Bundesregierung nun gegenlenken und die Ticketsteuer erhöhen. Allerdings nach den bisherigen Plänen der Koalition sollten die Abgaben nur sehr moderat steigen. Daraufhin hagelte es Kritik von vielen Seiten. Nun hat das Kabinett deshalb offenbar noch einmal nachgebessert. Aus Berlin, Theo Gers.
Beim Klimapaket kommt die Gesetzgebungsmaschinerie auf Touren. 2 Tage nach der Verabschiedung des Gesamtpakets durch die Bundesregierung sickern die ersten Gesetzentwürfe für die zahlreichen geplanten Einzelmaßnahmen durch. Der erste betrifft die Luftverkehrsabgabe. Sie soll für Flüge in Europa um knapp 4 auf 11,25 € steigen. Für Mittelstreckenflüge außerhalb der EU, etwa in arabische Staaten, werden mit 30 € knapp 7 € mehr fällig. Und für Fernflüge will der Bund künftig 54 € erheben. Bisher waren es gut 41 €, meldet Spiegel Online. Die neuen Tarife sollen ab 1. April nächsten Jahres gelten. Gegenüber zwischenzeitlichen Plänen steigt die Ticketsteuer für innerdeutsche und innereuropäische Flüge damit etwas stärker, für die Langstrecke dagegen weniger stark. 500 Millionen € im Jahr sollen so in die Kasse des Bundes kommen und die Einnahmeausfälle ausgleichen, die durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf Fernreisen mit der Bahn entstehen. Im letzten Jahr hatte der Bund 1,2 Milliarden Euro aus der Flugticketsteuer eingenommen und damit 20% mehr als geplant. Denn seit ihrer Einführung im Jahr 2011 sind die Einnahmen aus dieser Ticketabgabe bei 1 Milliarde € gedeckelt. Liegen die tatsächlichen Einnahmen darüber, wurden in der Vergangenheit die Steuersätze entsprechend gesenkt. Auf den Weg gebracht ist auch der Gesetzentwurf, mit dem die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer von bisher 30 auf 35 Cent erhöht wird. Dies soll die Preissteigerungen von anfangs 3 Cent je Liter Diesel und Benzin ausgleichen, wenn ab 2020 der Ausstoß von CO2 mit 10 € je Tonne belegt wird. Für Geringverdiener, die keine Einkommensteuer zahlen und deswegen von einer höheren Pendlerpauschale nicht profitieren, soll eine Mobilitätsprämie eingeführt werden. Das Bundeskabinett soll beide Gesetzentwürfe bereits am kommenden Mittwoch auf den Weg bringen, damit der Bundestag diese Gesetze noch bis Ende des Jahres verabschieden kann. Auf sich warten lassen dagegen die Details zur neuen Kfz-Steuer. Weil in der EU ab 2021 ein neuer Grenzwert von 95 Gramm CO2 je Kilometer für Neuwagen gilt, soll die Kfz-Steuer ab dann auch für Neuwagen, die mehr als 95 Gramm ausstoßen, teurer werden. Die Bundesregierung verspricht sich hiervon, dass Verbraucher wegen der höheren Steuer künftig sparsamere Autos kaufen.
Theo Gers. Manche Christdemokraten blicken derzeit neidisch auf die demokratische Teilhabe der Genossen bei der Entscheidung um die Spitzenposten der SPD. Die Junge Union fordert deshalb eine Urwahl des künftigen CDU-Kanzlerkandidaten. Ein Thema beim bundesweiten JU-Treffen in Saarbrücken. Von dort Tonja Koch.
Thielmann Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union, war bemüht, den Eindruck zu entkräften, die Diskussion um die Urwahl des Kanzlerkandidaten in den Reihen der CDU sei eine Provokation der amtierenden CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.
Das ist in keinster Weise in irgendeiner Form ein Misstrauen oder Ähnliches gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie ist unsere gewählte Parteivorsitzende. Und natürlich hat eine Parteivorsitzende immer traditionell ein Zugriffsrecht. Und deswegen werden wir sie bei diesem Prozess auch unterstützen. Ich wünsche mir, wie gesagt, dass sie diesen Prozess von vorne führt.
Der saarländische Landesvorsitzende Alexander Zeyer hingegen sprach sich klar gegen das Verfahren einer Mitgliederbefragung zur Bestimmung eines Kanzlerkandidaten.
Ja, man sieht ja an der SPD zum Beispiel, dass das nicht immer Erfolg bringt. Und deshalb, wir haben ein System, das hat sich bewährt. Das ist das Delegiertensystem von den Landesverbänden her, wo die Delegierte entsendet werden zum Bundesparteitag. Und dort wird ein Kanzlerkandidat, eine Kanzlerkandidatin gewählt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den wir in den vergangenen Jahren gegangen sind, den wir auch in Zukunft gehen sollten.
Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken liegen inzwischen 5 Anträge vor, die in einer Urwahl die Möglichkeit sehen, die Parteimitglieder stärker einzubinden und das Interesse an der Partei zu stärken. Denn die Union, so heißt es in einem der Anträge, schneide bei Wahlen inzwischen historisch schlecht ab. Ein Weiter-so verbiete sich deshalb. Und eine Urwahl sei geeignet, den notwendigen Aufbruch zu befördern. Allerdings empfiehlt die Antragskommission, in der alle Landesverbände vertreten sind, die Ablehnung der Anträge auf eine Urwahl. Das zumindest verspreche für den Abend spannende Diskussionen, so der saarländische Landesvorsitzende Alexander Zeyer.
Von daher bin ich gespannt, wie die Delegierten heute Abend darüber entscheiden werden. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Junge Union offen, ehrlich miteinander diskutieren und nachher eine Entscheidung haben, hinter der wir dann hoffentlich auch alle stehen können.
Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesvorsitzende, hält wenig von den Urwahlüberlegungen. Sie warnte in mehreren Interviews davor, dass die CDU in quälenden Debatten um sich selbst kreist und sich in Personaldebatten verheddert. Aber wenn es denn so komme, sie müsse eine Urwahl nicht fürchten, denn sie habe sich im Wettbewerb um den CDU-Parteivorsitz erfolgreich gegen ihre beiden Mitbewerber Friedrich Merz und Jens Spahn durchgesetzt. Friedrich Merz wird am Abend zu den 320 Delegierten sprechen. Davor aber wird der Parteitag unterbrochen. Die Delegierten werden sich zur Saarbrücker Synagoge begeben, um dort zu Ehren der Opfer von Halle einen Kranz niederzulegen.
Tonja Koch am Ende dieser Sendung. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende.